BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße ganz herzlich. Sommer, Urlaub, Ferien, endlich haben wir Zeit, was Schönes zu unternehmen. Wir kommen dann abends vom Badesee oder von der Bergtour. Ja, und dann haben wir Hunger. Schnell soll es gehen und gut soll es schmecken. Was machen wir denn? Gar kein Problem, sagt unser heutiger Studiogast, der bekannte Allgäuer Koch Christian Henze. Er hat uns ein ganzes Buch voll Ideen mitgebracht. Feierabend-Blitzrezepte mit wenig Aufwand und großem Genuss. Herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du den Weg zu uns gemacht hast.
Super, sehr gern. Danke für die Einladung.
Ja, heute wird es wieder heiß. Ein richtiger Sommertag eben, wie wir es uns ja den ganzen Sommer über lange haben wünschen müssen. Da haben wir alle was vor. Auf jeden Fall wollen wir abends nicht lang in der Küche stehen. Was würdest jetzt du heute machen oder was machst du, wenn du heimkommst? Was wäre so eine Idee?
Da muss ich jetzt gar nicht lang überlegen. Pass auf, wie wäre es denn mit einem mediterranen Wurstsalat? Mhm. Das ist so ein Spezialrezept von mir, saumäßig gut. So mit einer guten Fleischwurst, ja, aber auch ein bisschen Mozzarella, ein bisschen Rucola, Tomate, Balsamico-Dressing, ein bisschen
Balsamico,
Chili.
Balsamico, ja, das ist der Tipp, ja.
Und, also wenn ich Gäste habe, manchmal, zumindest wenn es schön warm ist, mache ich diesen mediterranen Wurstsalat, bisschen Eis auch drin und Rucola. Boah, Schluck Bier dazu, du, da brauchst nichts anderes mehr.
Alles gut, klingt verlockend. Du wirst uns noch mehr in Versuchung führen im Laufe der Sendung. Habe die Ehre und wir haben die Ehre heute mit dem Allgäuer Sterne-Koch Christian Henze. Christian, du bist ja ein gebürtiger Ostallgäuer, Füssen, so viel ich weiß, gell? Ein Fürstener?
Ein Fürster?
So heißt es richtig, ein Fürster. Damals als junger Mann, man ist eigentlich nur ein Bub, finde ich, wenn man aus der Schule kommt, auch wenn man sich groß und alt schon fühlt. Hast du dich für den Kochberuf entschieden? Wie kam das? Was war damals die Motivation zu sagen, na, ich werde jetzt nicht, ich schraube jetzt nicht an Autos rum, ich nehme den Kochlöffel in die Hand.
Ja, Autos wollte ich nicht rumschrauben, weil ich gedacht habe, da haben wir immer dreckige Hände, na, das wollte ich nicht. Aber das ist wirklich interessant. Also es war für mich nicht klar, dass ich Koch wäre, sondern eigentlich wollte ich irgendwas mit Chemie machen.
Aha.
Mit Chemie machen, weil ich habe mir als junger als 13-Jähriger habe ich so ein kleines Chemielabor von meinen Eltern bekommen und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, ja, da irgendwelche Substanzen zusammenzumischen und dann schauen, was rauskommt. Aber die Lehrer in der Schule haben gesagt, junger Mann, Abitur und Henze passt nicht.
Man weiß gar nicht, ob sie recht gehabt haben, aber damals hat man diesen Empfehlungen gefolgt. Gell?
Ja, genau. Ja. Genau. Und dann haben wir gedacht, na gut, selbe Schuld, dann mache ich halt kein Abitur. Ich hätte es wahrscheinlich auch gar nicht geschafft, muss ich ehrlich sein. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, wisst ihr was, ich mache eine Kochlehre, weil ich koche gern und dann beim Kochen ist es auch so, dass man verschiedene Sachen zusammenkippen kann und irgendwas
kommt dabei raus.
Und
das ist jetzt eine schöne Formulierung, genau, wir kippen was zusammen.
Und wenn du es clever machst, dann kommt was ganz Besonderes raus. Und so war es dann auch und so bin ich eigentlich zum Kochen gekommen.
Aber es war dir relativ schnell klar, dass du mit deiner Ausbildung deinen Weg einfach wirklich stückweise weitergehen willst. Dass du gesagt hast, na, jetzt kann ich das oder habe die Grundlagen gelernt, jetzt will ich auch weiter nach vorne, nach oben.
Ja, du, ich habe dann in Hohenschwangau die Lehre begonnen und das war am Anfang schon...
Gibt es das Haus noch, wo du gelernt hast?
Ja, kann ich sagen. Hotel Liesel. Ja.
Ach, Hotel Liesel ist eine gute Adresse.
Ja, genau. Und ich habe dann in Hohenschwangau gewohnt und dann habe ich nicht weit zum Hotel gehabt. Und das war eine gute Zeit. Und nach 3 Wochen kam das erste große Lob von einem Gast. Dem hat es gut geschmeckt, was ich gekocht habe. Und dann war es um mich geschehen. Weil wenn man den Christian Henze lobt, dann läuft er zur Höchstleistung auf.
Aha.
Und dann habe ich gemerkt, okay, junger Mann, das ist genau deins, du bleibst beim Kochen. Und dann war für mich auch relativ schnell klar, ich engagiere mich hier richtig, ich will es lernen und ich will auch weiterkommen. Und da war das in Hohenschwangau eigentlich so der Start für vieles andere. Aber der große Motor war die Emotionalität und den Willen, ich möchte weitermachen und gut werden.
Und da hast du dir keine kleinen Nummern ausgesucht. Also das ging dann auch zu Eckhard Witzigmann damals in die Oberschiene nach München.
Ja, gut, das hat dann noch ein Weilchen gedauert.
Ja,
ich habe die Lehre angefangen, 3 Jahre Lehrzeit. Dann hatte ich die Möglichkeit, in der Nähe von Ulm in ein Sterne-Restaurant zu kommen. Ja, in Ile Eichen war das damals, ein hervorragender Küchenchef. Und der hat mich dann überhaupt mal auf die Welt gebracht und mir gezeigt, Mensch, was ist denn da Sache? Ich weiß noch.
Der Eberhard Asbacher war das.
Genau, der Asbacher war der Oberindianer, der Patron, der Chef. ich weiß, so am ersten Tag bin ich da in die Patisserie und dann lief in einer Eismaschine, in einer Sorbetiere, ein Stracciatella-Eis. Und ich hatte in meiner Lehrzeit, da gab es keine Eismaschine oder so, da hat man das Eis halt gekauft. Und ich gehe mit einem Löffel in diese Eismaschine rein und probiere so ein cremiges Eis. Und ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt los? Boah, ist das geil. Boah, ist das gut. Und dann gehe ich rüber an den Saucier-Posten, wie gesagt, alles am ersten Tag und probiere eine Soße, so eine Trüffelsoße. Jetzt nur noch sterben.
Der hat so klassisch französisch ein bisschen gekocht, kann man sagen. Da gab es so gefüllte Taubenbrust auch eine Zeit lang. Also klassisch französische hohe Küche.
Genau, klassische französische Küche. Das war damals in Iller Eichen. Und vor dieser klassischen französischen Küche verneige ich mich immer noch. Ja, ist auch meine Basis immer noch. Wahnsinnsküche. Du, und dann war ich da ein Jahr und dann bin ich in die Schweiz. Und dann erst eben zum Godfather.
Zum Godfather, ja. Wie war denn das? Da hat man ja, also man darf es ja im Nachgang vielleicht ein bisschen ehrlicher erzählen als zu der Zeit, wo er noch aktiv war. Das war sicher nicht einfach, gell? Das wollten viele Junge und ich glaube, ihr habt es ja ganz schön bluten müssen alle. Das war ganz klar, weil wer den Stempel im Pass hatte, ich war bei Eckhard Witzigmann, für den war es gut. Und das hat der Chef natürlich gewusst, denke ich mir.
Wer den Stempel im Pass hatte, das hast du super gesagt. Ja, genau so ist es. Also ich war damals in der Schweiz, in Zürich, bei Agnes Amberg, eines der besten Restaurants der Schweiz. Frau Amberg hat mir damals geholfen. Ich war 21, eben überhaupt die Möglichkeit zu haben, sich in der Aubergine zu bewerben. Und man muss sich vorstellen, damals war die Aubergine das weltbeste Restaurant. Und Eckhard Witzigmann, der weltbeste Koch. Und ich hatte dann eine Zusage bekommen. Und das war für mich wie Harvard und Oxford zusammen. Bettina, schau, da bekomme ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das ist eine unglaubliche Ehre gewesen. Also der Christian aus dem Allgäu schafft es mit 21 in das beste Restaurant der Welt. Und das war natürlich beeindruckend. Aber das Wissen um die Aubergine war natürlich so, dass ich dann auch schon gesagt bekommen habe, dass das schon eine große Nummer ist und dass es eine harte Schule ist.
Ja.
Ich habe im ersten Monat 6 Kilo abgenommen.
Nein.
6 Kilo.
Nein. Ihr habt so ja nichts mehr gegessen, alle miteinander.
Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ich muss gleich dazu sagen.
Wäre auch heute nicht mehr möglich, gell?
Ich bin weder böse noch. War eine andere Zeit, aber der Druck war unbeschreiblich. Und liebe Hörerinnen und liebe Bettina, ich vermag es in Worte nicht zu fassen, was das für ein Druck war. Was das für ein Druck war und wie viel Angst wir alle hatten. Also der Tag war von Angst geprägt, einen Fehler zu machen. Mir ist einmal während dem Service, also als es dann losging, wenn die ersten Gäste kamen, mir ist so eine Schöpfkelle auf den Boden gefallen. Das hat Klirr gemacht. Boah, der hat mich mit Blicken fast getötet, der Chef. Aber aufgeben war keine Option. Wir haben mit den besten Produkten kochen dürfen, die der Planet produziert hat. Wir waren 18 Köche, die weltbesten Köche haben sich da versammelt. Ich bin unglaublich dankbar dem Eckhard Witzigmann, dass ich die Chance hatte, da arbeiten zu dürfen. Wir nennen ihn alle noch
der Chef, oder? Wie heißt
der? Der Chef. Ja, ist immer der Chef. Ist immer
das
der
sagen
Chef.
Aber alle.
Ja, ist immer, aber er ist der Chef der Chefs. Ja.
Er ist der Chef. Der Chef.
Der absolute Oberindianer. Ja. Und wenn er jetzt hier reinkommen würde, hätte ich immer noch Monster-Respekt.
Oh ja. Und war das dann, das, wie gesagt, das ist ja ein Titel, mit dem haben sich die jungen Köche natürlich dann wirklich auch schmücken dürfen, wenn sie diese harte Schule durchlaufen hatten. War das dann etwas, worauf man wirklich gewusst hat, da kann ich jetzt drauf aufbauen? Ja. Also es ist eben so, wie jemand sagt, ich war in Harvard, ich habe Jura in Harvard studiert oder was. Also dir kann nichts mehr passieren.
Genau.
Wie gesagt, du hast den Stempel in deinem Lebenslauf, nicht im Pass natürlich, und da steht Eckhard Witzigmann, da warst du in der Aubergine. So, und jetzt geht's los.
Ja, genau.
Das war so.
Also mit Harvard, super Vergleich, genauso ist es auch. Ja. Du warst Witzigmann-Schüler, kavum.
Bumm, genau.
Da gab es nichts zu diskutieren.
Aussuchen können.
Ja, genau. Also so war es dann eben auch. Allerdings bin ich vorher schon gefragt worden, dann zu meiner nächsten Tätigkeit. Aber das war wie Donnerhall. Ich weiß noch, ja, wenn ich dann heim nach Füssen bin, zu meinen Freunden oder so, das hat sich natürlich rumgesprochen wie ein Lauffeuer. Also das war schon Wahnsinn. Und da kam auch gleich die Zeitung dazu. Mhm. Ja, der junge Pupser, Oberschien mit Interview. Und ich habe dann gemerkt, boah, also was für eine Aufmerksamkeit. Hätte ich ja nie gedacht. Und das war schon beeindruckend. Mhm. Aber der Invest war enormst.
Aber du konntest es als ganz junger natürlich eher noch leisten als vielleicht 10 Jahre später. Ja. Weil da bist du, da hältst du noch mehr aus.
Ja. Ich habe da eine Unterkunft gehabt in München, Bahnhofsgegend.
Das ja, du war, hast ja nur zum Schlafen gesehen.
Ja, und das war du, da hat es reingeregnet. Das war so wirklich eine Baracke. Und ich habe wie im Knast, ja, jeden Tag am Abend so ein Strichchen gemacht auf dem Schreibtisch, wieder einen Tag überlebt. Ich habe es geschafft. Ich habe wieder einen Tag in der Oberschien überlebt.
Aber stell dir jetzt mal vor, diese Art von Gastronomie war zumindest damals nötig, um diese wirklich 3 Sterne zu halten, zu haben, zu bekommen und auch zu halten. Glaubst du, das ist heute noch so?
Nein.
Geld ist entspannter geworden.
Völlig unmöglich. Das würde gar nicht mehr funktionieren. Natürlich ist in einem Sterni-Restaurant noch ein Druck da.
Immer
klar,
Druck, klar,
weil du produzierst ja just in time. Sagen wir mal, Restaurant, 50 Gäste, du gehst mit deiner Familie essen. Es ist ein ganz ein toller Tag, man investiert doch relativ viel Geld.
Oh ja, klar.
Und dann möchtest du, dass auch wirklich alles gut ist. Und die Köche in der Küche müssen für dein Steinbutt, den du bestellt hast, just in time produzieren. Da muss das Gemüse perfekt sein, der Fisch muss perfekt sein, die 2 Soßen müssen perfekt sein, die Beilage muss perfekt sein. So wie in einer modernen Produktion für ein Auto muss alles just in time auf die Sekunde auf den Teller landen. Und der Druck ist natürlich enorm, dass es eben auch so funktioniert. Und deswegen muss jeder einzelne Koch sein Bestes geben. Ist ein Koch nicht so wirklich gut, blockiert er das ganze Team und das bekommt er auch gesagt.
Mhm, natürlich. Aber du hast gelernt. Das Arbeiten konntest du schon vorher, das Durchhalten hast du gelernt.
Ich habe das gelernt. Ja. Aufgeben war nie eine Option, nee. Auch wenn ich oft geweint habe. Ich war einfach eben auch total fix fertig. Wenn ich das heute erzähle, ich sage, du Jungs, wo ich damals in München war, ich bin nicht ein Abend irgendwo mal ein Bier trinken gegangen. Mhm. Ja, warum denn nicht? München ist doch toll. Ich sage, ja, Jungs, weil ich nicht konnte, weil wir 13 Stunden gearbeitet haben. Ich konnte nicht mehr. Ich war tot, fix fertig.
Aha. Da erzähle ich jetzt vielleicht, wenn ich du erlaubst, aus meiner Situation mal eine kleine Geschichte. Wir waren in Südtirol. Ich möchte den Namen jetzt des Gastronomen nicht nennen. Also auch einer von den absoluten, so Südtiroler Küchenwunder hat er begründet. Und wir waren da essen, mein Mann und ich, und es war toll. Und haben gesagt, mei, schön, da gehen wir nochmal her, solange wir hier in Urlaub sind. Und dann habe ich irgendwie mitbekommen von Gesprächen am Nebentisch, es ist möglich, in der Küche zu essen, sozusagen das Spektakel, sage ich mal mit Anführungszeichen, anzuschauen. Und dann habe ich gefragt, sag mei, das wäre mei, wenn wir das machen dürften, das wäre toll. Also mein Mann kocht so gern für den, das wäre super spannend. Er hat gesagt, ja, muss sie fragen. Und hat sie gesagt, ja, ist möglich, ihr könnt am Freitag kommen, 19 Uhr seid ihr da. Zum Essen kriegt ihr, was kommt, Punkt. Also keine Wunschmöglichkeit. Also der Chef wird immer wieder einen Teller bringen.
Das finde ich spannend.
Mei, Christian, das war ein schlimmer Abend.
Oh,
das war
Gott,
so ein schlimmer Abend.
Ach, schlimmer Abend?
Ja, wir kamen in die Küche. Nein, es war schlimm, vom Gefühl her.
So.
Weil wir kamen in diese Küche rein, da war in der Ecke, hinten war für uns 2 aufgedeckt und dann sind wir da gesessen und wie gesagt, wir haben wunderbare, tolle Speisen bekommen, immer wieder hat uns jemand einen Teller gebracht. Wir haben uns überhaupt nicht hochschauen getraut, weil ein Ton war, der hat seine Köche angeschrien, niedergebrüllt, dass er nicht gerade mit der Pfanne geworfen hat, war alles, wir haben überhaupt nicht mehr gewusst, wir waren ja Zeuge, wo wir hingucken sollen. Also wir haben bloß noch unsere Köpfe auf die Teller gesenkt und haben so getan, als ob wir nicht da wären. Das war so genussvoll das Essen war, es war kein Genuss. Und uns haben diese jungen Menschen, die da auch unter der Knute des Chefs malocht haben und versucht haben, ihr Bestes zu geben, wahnsinnig leid getan. Und als ich das dann beruhigt hatte, das waren 2 Stunden, als dann die ersten Desserts rausgingen, dann war Ruhe, dann wurde es friedlich, dann kam der Chef an den Tisch, dann kam irgendeiner von den jüngeren Köchen an den Tisch und wir haben die Angst schon gesagt, mein Gott, habt ihr das immer so? Und er gesagt, ja, heute war es eigentlich nur vergleichsweise ruhig. Er hat gesagt, wissen Sie, hat er gesagt, das darf man nicht persönlich nehmen, weil der meint das nicht, der muss die Qualität liefern, der wird jeden Tag bewertet, da kann jeden Tag ein Kritiker draußen sitzen, der ihm einen Punkt nimmt oder einen Stern nimmt oder was weiß ich, der kommt nachher, er entschuldigt sich auch einmal. gesagt, so ist es nicht. Und die haben gesagt, wenn man das nicht aushält, darf man nicht arbeiten. Aber ich sag's dir, das war ein Augenöffner, mein lieber Scholli.
Ja, also jetzt musst du davon ausgehen, ich weiß jetzt nicht, bei welchem Kollegen du warst, aber geh mal in der Zeit 30 Jahre zurück in die Oberschiene und dann war das 100% nochmal viel schlimmer, wirklich viel schlimmer. Heutzutage dürfte es eigentlich nicht mehr so sein, weil auch die Top-Restaurants, auch die Drei-Sterne-Restaurants müssen umdenken. Es muss in der Regel auch ein Bitte und Danke da sein, sonst bekommt man eigentlich keine Top-Mitarbeiter mehr.
So ist es.
Ist so.
Ja,
ist muss so. Und Gott sei Dank ist es auch so.
Feierabend-Blitzrezepte, gönn dir was. So heißt das neue Kochbuch von Christian Henze. Wir werden auf jeden Fall nachher noch einige wunderschöne Rezepte draus vorstellen. Auch ein bisschen über das Kochbuch machen, reden. Aber noch sind wir bei deinen Lebensstationen, weil das so spannend ist. Wir haben gerade von den wirklich harten Lehrjahren gehört, unter anderem in der Aubergine bei Eckhard Witzigmann. Und dann gibt es da natürlich noch einen Namen, den wir in dem Zusammenhang mal nennen müssen. Und das ist der Gunter Sachs. Bei dem hast du gekocht. Wie kam das denn?
Das strahle
ich, privat kocht.
Da strahle ich über beide Backen.
Ja,
ja du, ich war in der Aubergine und dann hat mich ein Headhunter angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, für eine bekannte deutsche Persönlichkeit privat zu kochen. Worauf ich gesagt habe, nee, du, ich mache hier nicht, ich bin nicht im weltbesten Restaurant und dann irgendwie als Privatkoch zu enden. Dann hat er gesagt, ja, aber Hans, ja, es ist nicht irgendeiner, es ist schon was Besonderes. Ja, wer ist es denn? Ja, das dürfen wir nicht sagen.
Ja, klar.
Habe ich denn Interesse? Er sagt, gut, okay, dann habe ich Interesse. Dann gab es ein Vorstellungsgespräch und dann hat sich natürlich herausgestellt, es war die Familie Gunter Sachs. Und das war dann die folgenden zwei Jahre die beeindruckendste und für mich prägendste Zeit in meinem Leben.
Tatsächlich?
Ja.
Weil?
Weil die Familie Gunter Sachs sehr beeindruckend war. Ich sage dir ein ganz schnelles Beispiel. Ich habe mich erst bei Mirja Sachs beworben. Also ganz tolle Frau, sehr besonders, sehr feinfühlig, eine tolle Erscheinung. Und die Haushälterin hat zu mir gesagt, Mensch, Herr Henze, warten Sie ganz kurz im Salon, Frau Sachs kommt gleich. Und da war ein Enkel von ihr, der kleine Philipp, 1,5 Jahre alt. Und ich mag Kinder sehr gern, setze mich auf den Boden und spiele mit ihm. So, und ich habe die Zeit vergessen. Und irgendwann drehe ich mich um, da steht Frau Sachs in der Tür und beobachtet uns. Und ich bin gleich aufgeschrieben. Entschuldigung, ich habe mich da, nein. Ich habe sie beobachtet. Toll, wie sie mit dem Kleinen spielen. Da. Sehr beeindruckend. Also, das Eis war gebrochen, wir waren uns hochsympathisch. Dann hat sie mich gebeten, zu ihrem Mann zu fahren. Der war in einem anderen Büro. Ich komme zu Gunter Sachs rein. Er schaut mich an und sagt, aha, sind Sie der Koch? Sage ich, ja. Meine Frau ist schon ganz begeistert von Ihnen. Aha. Was sind Sie denn für ein Sternkreiszeichen?
Ach nee.
Ich habe geantwortet, Krebs. Er hat geantwortet, okay, eingestellt. Ich schwöre bei Gott, das war das Bewerbungsgespräch. Und er hat dann meinen fragenden Blick gesehen und hat gesagt, alles andere wird passen. Und der Gunter Sachs war eine Persönlichkeit in allen Bereichen, wo ich heute noch den Hut davor ziehe und ich habe so viel lernen dürfen.
Aber er hat seine Menschen nach Sternzeichen ein bisschen entschieden, seine Zuneigung oder wen er für sich arbeiten lässt. Tatsächlich. Ist ein interessanter Aspekt.
Ja, er war astrologisch sehr interessiert. Er war ja auch Mathematiker, Künstler, Lebemann und weltweiter Jetsetter, aber Jetsetter mit großem Niveau.
Mhm, ja, der, klar, stilvoll. Sagen wir Stil.
Stilvoll.
Guter Stil. Stil kann man nicht lernen, Stil hat man, oder?
Ja.
Das ist eine Herzensbildung, glaube ich, tatsächlich, wenn jemand wirklich guten Stil hat.
Und er hatte eine Aura, die war unfassbar. Ich erzähle das oft bei Freunden oder so. Sage ich, meine Lieben, wenn Gunter Sachs hier reinkommen würde und keiner kennt ihn, ihr hört auf zu reden, weil er war einfach präsent. Er, mit seiner Stimme und mit allem, das war schon...
Was war er selber denn für ein Sternzeichen? Weißt du es noch?
Boah, da hast du
entweder auch Krebsgeborener oder einer, der zumindest mit Krebsen
Krebs.
Kann, gell? Na, wurscht. Nee. Also, und dann hast du die Familie, warst du an einem bestimmten Domizil oder bist du da, ja, wie du sagst, ist ja Jetsetter auch, also sie sind immer mal woanders, sommers wie winters, oder bist du da mitgereist?
Ich war das Familienmitglied, ich war nicht der Koch, ich war der Christian. Ich durfte in den Häusern wohnen, die Autos bewegen, ich durfte alles machen, ich hatte Budgetfreigabe in allem. Und ich habe dann in München aufgehört und zwei Wochen später habe ich mich doch in Saint-Tropez wieder getroffen, wiedergesehen. Und da hat er ein unglaublich tolles Anwesen. Da waren wir erst mal, glaube ich, 3 Monate. Und dann, ja, weltweit, Palm Springs,
Indian Wells. Und eingekauft hast du dann immer mit, also gekocht und eingekauft hast du mit den Sachen, die es vor Ort gab. Natürlich, ja. Saint-Tropez, Fischmarkt, klar. Brauchen wir nicht fragen, da kriegst du alles.
Ja, genau. Nein, du musst dir vorstellen, das war direkt am Meer. Das waren 3 Villen nebeneinander mit Blick aufs Meer, mit dem tollen Whirlpool und Pool mit Wasserfall. Und meine Küche war quasi, es war mit Blick aufs Meer. Also dann T-Shirt, kurze Hose, geile Musik. Es war einfach relaxed in allen Bereichen. Meine Aufgabe war, einmal am Tag zu kochen, meistens mittags. Und es waren immer Gäste da, meistens so 15 bis 20. John Collins, Roger Moore, ja. Linda Evangelista, Agnelli, Roman Polanski. Also die waren immer alle da. Das war so ein Freundeskreis. Und dann gab es meistens so gegen 15 Uhr Mittagessen. Mhm. Und
das hat sich dann hingezogen, vermutlich 2-3 Stündchen, ja, stelle ich mir vor.
Gell? Also ich habe so ein Buffet aufgebaut, einen schönen Steinbutt gemacht. Und also ich durfte einfach relaxed kochen. Es hat mir keiner vorgeschrieben, was ich kochen muss, sondern Gunther hat mir mal gesagt, Mensch, also wenn wir jetzt in Palm Springs sind oder Saint-Tropez, dann hätte er gern so und so. Und wenn wir jetzt in Deutschland sind oder in Österreich, dann auch gern mal Hausmannskost. Und mal, genau, Rouladen, Paprikaschoten, Königsberger Knödel. Klopse. Mhm. Aber das war, ich überlege mal, weißt du, war ich dann 22, 23 und dann fährst du nach Saint-Tropez rein und hast auch Budgetfreigabe. Was passiert bei den Lieferanten, bei den Händlern, bei dem Wochenmarkt, bei dem Fischmarkt, was passiert? Nach 2 Wochen, hi,
da
Christian,
kommt er.
Hi, servus, bonjour, hi. Also die mögen dich ja natürlich alle, ja, weil du
klar,
Umsatz
machst. Ja, klar,
du bringst ja Geld.
Ja, und kriegst die beste Ware. Guck mal, was ich heute habe.
Ja. Ja. Ich kann mich an einen Saftstand in Saint-Tropez erinnern, der frischen Orangensaft gepresst hat. Und da habe ich immer so ein paar Liter mitgenommen. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ob er den auch liefern würde. Da sagt er, ja klar. Dann habe ich gesagt, okay, dann hätte ich gern, dass du jeden Tag in die Villa 15 Liter frisch gepressten Orangensaft lieferst. Mhm. Ja, der hat gezittert. Mhm. Das war ein Wahnsinnsumsatz. Mhm. Und das war toll für mich.
Mhm. Aber war das, klar, du bist ja da mit Menschen und mit Lebensstil, mhm, Lebensstil in Berührung gekommen, den wir Normalsterbliche ja sonst überhaupt nicht, mhm, erleben, sage ich jetzt mal. Und du warst noch sehr jung. Mhm. Stell ich mir einerseits faszinierend vor, so, mhm, wie du es erzählst, aber ist auch ein bisschen gefährlich, dass man selber nicht die Bodenhaftung, ja, verliert, oder?
Kann ich dir ganz schnell antworten. Ja. Es war für mich nicht eine Sekunde gefährlich. Mhm. Ich habe immer genau gewusst, wo ich hingehöre. Ich bin kein Milliardär, auch kein Milliardärssohn. Ja. Ich habe das einfach nur genossen. Ich habe das leben dürfen. Und ein Neid oder eine Eifersucht, das kenne ich sowieso nicht. Und ich habe nur profitiert. Ich habe ja auch gesehen, wie die Familie Sachs ihr Geld ausgibt. Ja, also da gab es keinen Champagnerspritzen oder so, überhaupt nicht, sondern es war einfach immer mit Substanz und Ehrlichkeit und es war überlegt. Und Gunter Sachs hat auch eine ganz große Charity-Ader gehabt. Er hat vielen Menschen geholfen, denen es eben nicht so gut geht. Da könnte ich ganz viele Beispiele bringen, mhm, und das war einfach toll. Also ich habe ihn als extremst beeindruckenden Menschen kennengelernt.
Wie lange warst du da und was war dann der Auslöser zu sagen, jetzt geht mein Weg wieder dort weg und ein, mhm, Stück weiter?
Ich war 2 Jahre bei ihm und nach 2 Jahren wollte ich dann auch mein eigenes Ding machen. Ja, mein Umfeld hat gesagt, ja, wie kannst du da jetzt aufhören? Du verdienst ein gutes Geld und du hast ein tolles Leben. Aber ich wollte mein eigenes Ding machen. Ich wollte ja auch als Koch dann erfolgreich werden und habe mich dann ja auch selbstständig gemacht.
Mhm. Es war dir relativ klar, jetzt ist der Punkt, ja, wo du sagen kannst, ich glaube, ich weiß ein bisschen, wie es geht, sowohl vom Kochen als vielleicht auch vom Einkauf, vom Wirtschaften her. Jetzt probiere ich es mit der Eigenständigkeit. Ja. Muss man ja auch lernen, fällt einem ja nicht zu.
Ja, also ich hab das Leben gelernt bei der Familie Gunter Sachs mit den ganzen Gästen. Und ich bin auch reifer geworden. Und habe natürlich auch mit meiner Frau damals schon eine gute Partnerin gehabt, mhm, wo wir auch ein Fundament haben legen können, um auch wirtschaftlich zu sein.
Mhm. Und dann kam dann schon das Landhaus?
Ja, dann kam dann relativ schnell das Landhaus.
Landhaus Henze in Probstried im Oberallgäu, nahe Kempten. Hat ja, dann auch sehr schnell einen Stern bekommen.
Kleines Kuhdorf, ja. Kleines Kuhdorf.
Aber ein nettes kleines Kuhdorf.
Genau, Moment. Ein unglaublich schönes Dorf. Also ja. Ich liebe Probstried. Probstried ist einfach, es hat alles. Es ist Nähe Kempten, es ist autobahnnah. Und
es liegt sehr schön, du hast einen schönen Blick.
Ja.
Auf die Alpen.
Ja, genau. Es ist so ein bisschen toll. Auf der Anhöhe. Es ist einfach ein Allgäuer Traumdorf. Und da haben wir uns dann selbstständig gemacht. Erzähle ich schnell. Bin ich zur hiesigen Bank, habe gesagt, hallo, mein Name ist Christian Henze. Ich komme ja nicht aus Probstried, ich bin ja aus Füssen. Also da kannte mich keiner. Ich würde mich gern selbstständig machen. Hat der Bankdirektor die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat sich gedacht, ach, schon wieder so
schon
ein
wieder
Wahnsinniger.
Einer.
Ja, dann sage ich, Moment, bevor Sie mich verurteilen, wissen Sie, ich will ein Gourmet-Restaurant aufmachen.
Dann hat er gesagt, hier in Probstried, träum genau, weiter,
hier
Baby.
In Probstried, ich habe es in seinen Augen gesehen, ich hatte irgendwie gedacht, Mensch, der bringt mir eine Zwangsjacke, der Mann ist verrückt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, bitte, bevor Sie mich jetzt verurteilen, ich möchte Ihnen gerne mein Konzept erklären. Geben Sie mir 5 Minuten. Dann habe ich ihm mein Konzept erklärt und auch was ich gelernt habe schon. Nach 5 Minuten, und da bekomme ich schon wieder Gänsehaut, nach 5 Minuten steht dieser Bankdirektor auf, von seinem großen Schreibtisch etwas beleibt, steht auf, kommt zu mir, gibt mir die Hand und sagt, Originalton, Achtung, Herr Henze, ich bin Ihr erster Gast und Sie haben das Geld.
War er dein erster Gast?
Ja.
Ja. Okay.
Ja, ja. Und dann... Ja, das war natürlich eine beeindruckende Zeit mit dieser Eröffnungsphase. Ja. Ich weiß noch, einen Tag vor Eröffnung war ich in der Küche gesessen und war so tot. Ich war so fix fertig, weil ich mir gedacht habe, ach, jetzt habe ich Schulden, jetzt, oh Gott, was soll denn passieren? Und ich war einfach K.O. Ich habe einfach wenig geschlafen die Tage zuvor. Und dann haben wir eröffnet und am zweiten Tag waren wir bis zur Schließung jeden Tag ausgebucht.
Bravo.
Ja.
Das muss man auch erst mal hinkriegen. Ja.
Ja, das war natürlich auch eine tolle Zeit. Wir haben Glück gehabt mit dieser Zeit auch.
Was war an der Zeit toll? Oder warum war dein Konzept so toll? Was hat die Leute damals überzeugt? Könnte man sie, ich frage dann, ob man sie heute noch damit holen könnte.
Ja, also wir haben natürlich nicht gleich mit High-End-Gerichten angefangen. Für meine Frau und mich war eins wichtig. Wenn der Gast kommt, wir geben alles für ihn. Mit einer herzlichen Begrüßung, mit einem Lachen, mit einem guten Essen und mit einem Preis. Werten essen. Ja, wir haben am Anfang auch mal, wir sind gestartet, wir haben irgendwelche, ich weiß noch, Schweineländchen gemacht mit einer Nusskruste und Soße und hausgemachten Spätzle. Also wirklich, aber richtig gut. Und Soße nochmal extra und Spätzle nochmal extra und können wir noch was Gutes für sie tun. Und dann waren die Leute so happy. So happy. Und dann hat die Allgäuer Zeitung in der zweiten Woche groß einen Artikel verfasst, Witzigmann-Schüler und ehemals Privatkoch von Gunter Sachs eröffnet Landhaus in Probstried.
Naja, klar. Klappern gehört zum Handwerk, auch damals schon.
Genau. Und dann war natürlich...
War die Bude voll.
Ja. Mhm. Ich habe mir immer gedacht, Mensch, so schwer ist es gar nicht.
Ja, aber es ist doch schwer, weil du musst ja den langen Atem haben, genau. Den langen Atem.
Gut kochen, freundlich sein, ein Marketingverständnis zu haben. Und das Allerwichtigste, habe ich immer gesagt, wenn der Gast sich später in sein Auto setzt und nach Hause fährt und dann am Abend vorm Zu-Bette-Gehen zu seiner Frau sagt, du, toller Abend und es war preislich im Rahmen. Dann haben wir gewonnen.
Christian Henze, bekannter Sternekoch aus dem Allgäu, ist heute bei uns zu Gast. Und ja, in der nächsten Stunde stellen wir dann auch die Rezepte vor aus deinem neuen Buch Feierabend Blitzrezept. Aber du erzählst halt auch sehr, sehr spannend aus deinem Leben. Wir waren gerade dabei, du hast dich nach deinen Lehr- und Wanderjahren dann im Allgäuer Probstried selbstständig gemacht. Ja, schon mit einem Gourmet-Lokal, aber auf einer bodenständigen Ebene, auf einer preislich relevanten Ebene, sagen wir auch. Und da kam dann doch auch relativ flott der erste Stern daher.
Ja, genau. Da
damals der jüngste Sternekoch im Allgäu, ich weiß es noch. Da haben wir 2-0 Geschichte zusammen gemacht.
Ja, ja. Wahnsinn.
Wie lange das schon her ist.
Das ist schon meine. Ja, also das war beeindruckend. Ich habe die Nachricht über ein Handy bekommen, das ich im Auto hatte. Das war damals ganz was Besonderes. einen schlechten Empfang und dann habe ich irgendwie an der anderen Seite nur gehört, irgendwie Sternen, Sternen, Sternen und dann war das dann Wirklichkeit und das war also nach der Geburt meiner Kinder das ereignisreichste Detail in meinem Leben. Das war also unendlicher Stolz, Freude. Ich konnte das gar nicht greifen, dass wir ja mit unserem Restaurant einen Stern bekommen haben. Und das war damals im Allgäu schon was ganz Besonderes. Das nächste Sternerestaurant war in München und in Lindau. Und das ganze Allgäu war quasi, was Gourmet-Restaurants anbelangt,
nicht so üppig ausgestattet.
Üppig ausgestattet, genau. Und dann hat dieser junge Bursch im eigenen Restaurant einen Stern bekommen. Und das war, hey, da hat am nächsten Tag, als es publik wurde, die Blasmusik gespielt.
Ach,
nee, das ist kein Witz, da kam die Propstrieder Blasmusik vors Lokal und hat gespielt.
Ja, aber süß.
Oh, wahnsinnig süß, werde ich nie vergessen.
Ja, schon. Na klar, war man stolz drauf. Aber es hat natürlich dann wiederum den Druck jetzt wieder erhöht.
Ja.
Und zwar wieder um einiges.
Um einiges. Also dann war man ein Sterne-Restaurant von allen Dingen, von einer Sekunde auf die andere. Und die Gäste kamen natürlich dann aus ganz Deutschland mit einer entsprechenden Erwartungshaltung. Ja. Aber wir haben am Grundkonzept nichts geändert. Wir sind aber qualitativ mit den Gästen gewachsen. Ja, natürlich gab es auch den Steinmund, den Hummer und den Trüffel und so weiter. Aber wir haben immer versucht, eben so den Gast in jeglicher Art und Weise glücklich zu machen und haben nie versucht, ein Essen dem Gast aufzuoktroyieren, weil es en vogue war, sondern es hat in erster Linie saumäßig gut schmecken müssen. So. Mhm. Nicht die Kreation war wichtig, sondern was auf dem Teller ist. Und ein Restaurant kann sich nur weiterentwickeln mit den entsprechenden Gästen. Und wir haben ganz viel Stammgäste gehabt und mit diesen Gästen sind wir peu à peu gewachsen und besser geworden.
Mhm. Du hast gesagt, euer Anfangskonzept, was dir dann auch den Kredit von der Bank gebracht hat, war das, dass du gesagt hast, die Gäste glücklich heimschicken. Sie sollen einen schönen Abend gehabt haben, sie sollen wirklich gut gespeist haben und so, dass sie sagen, ich muss jetzt keinen Kleinkredit aufnehmen, um essen zu gehen. Das hat sich verändert mittlerweile. Also wenn du jetzt heutzutage wirklich in die Sterne-Gastronomie essen gehen willst, weil du einen großen Abend feiern möchtest, es gibt was Besonderes, einen runden Geburtstag, eine Silberhochzeit, was auch immer, das tut richtig weh. Und man muss natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, dass die Preise in der Gastro, also von denen die Gastro anbieten, auf hohem Niveau, irre gestiegen sind. Die zahlen Gott sei Dank sehr viel mehr für ihr Personal. Die müssen sehr viel mehr zahlen für die Produkte. Aber so wie ihr es gemacht habt damals, ich glaube, das wäre heute fast nicht mehr möglich. Was denkst du?
Ja, also du musst ja das so sehen, dass wir ja nicht mit einem Stern gestartet sind, sondern wir sind ja, das war ja ein Prozess von 2 Jahren. Ich bin aber dennoch der Meinung, dass ein Gericht natürlich preiswert sein muss. Und alle Sterne-Restaurants weltweit oder in Deutschland, ob 1 Stern oder 3 Sterne, sind ja unglaublich wichtig für alles. Das sind ja die Entwicklungsabteilungen der Gastronomie. Also
die Forschungsabteilung.
Die Forschungsabteilung. Ja. Also vor jedem 3-Sterne-Koch bitte verbeugen, den Hut ziehen. Was für tolle Genusshandwerker. Ich sage das jetzt ganz vorsichtig und es ist meine rein persönliche Meinung, die wirtschaftlich aber für mich basierend ist. Ich bin eher der Meinung, ein Wein zum Beispiel nicht für 100 Euro zu verkaufen, so wie es viele machen, sondern vielleicht 78. Mhm. Also deutlich günstiger, weil dann habe ich mehr, dann verkaufe ich mehr. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Also ich sage lieber,
Bestellst
nur eine Flasche. Lieber macht man das Menü nicht ganz so teuer, aber es wird mehr Menü
gegessen. Aber es wird ein Menü gegessen und nicht nur die Vorspeise.
Genau, also da verstehe ich manche Kollegen nicht, warum seid ihr so explizit teuer? Ihr seid ja nicht immer ausgebucht. Wenn immer ausgebucht ist, ist alles gut. Ja? Aber sollte das nicht so sein, gehe ich lieber mit dem Preis ein bisschen zurück und habe mehr Umsatz. Aber du hast das vorhin schon richtig gesagt, die Preise in der Gastronomie sind sehr gestiegen, zu Recht. Weil die Kosten auch gestiegen sind. Ja. Wenn ich heute Gemüse einkaufe, das ist ja Wahnsinn, was es kostet. Und ja, die Mitarbeiter bekommen Gott sei Dank mehr Geld.
Ja, das ist ja auch wichtig. Ja, muss man alles mit einbrechen. Ja. Also es ist kein leichtes Metier geworden. Mhm. Wie gesagt, es geht echt an den Geldbeutel, können sich Normalverdiener kaum abbilden oder sich halt wirklich nur ganz gezielt mal leisten. Und ich glaube trotzdem, dass die alle keine wie soll ich sagen, die verdienen sich alle keine goldenen Nasen damit.
Ja,
das genau. Muss man auch sagen. Es ist nicht so, dass der Koch dann sagt, juhu, da stehen 5 Mercedes SLK vor meiner Tür, weil ich habe wieder 5 Menüs auf 400 Euro verkauft. Nein, so ist es nicht.
Das müssen die
nehmen. Also es ist, aber auch da ist es wie, denke ich, in der Immobilienwelt, irgendwo ist ein Schnitt, also wo du sagst, da geht es dann nicht mehr drüber. Da geht es dann wirklich nur noch um einen minimalen Prozentsatz von Menschen, die Wohnung kaufen können, die diese Reise machen können, die so ein Essen zahlen können. Mhm. Sind wir gar nicht mehr so weit davon entfernt, fürchte ich.
Ja.
Interessant zu beobachten.
Wenn man mal nach Italien blickt und in Italien einen Wein bestellt, ob das in einem guten Restaurant ist oder in einer Pizzeria oder wie
Trattoria.
Auch immer, dann ist der Wein deutlich günstiger im Verhältnis zum Essen wie in Deutschland. Da frage ich mich immer, warum ist denn das so? Und ich selber,
dass Familienbetriebe sind, denkst du, das ist der Schlüssel nach wie vor?
Nee, ich denke, dass das wirtschaftlich auch schon überlegt ist, weil der Wein einfach dazugehört.
Und der wird halt vor Ort produziert.
Ich trinke auch mehr Wein in Italien oder vielleicht auch mal einen etwas preisintensiveren, weil er im Vergleich zu Deutschland immer noch günstiger ist.
Tja, man weiß es nicht. Ja. Wir kürzen jetzt mal ab mit Blick auf die Uhr. Also, die Selbstständigkeit im eigenen Lokal war ganz wichtig. Dann kam Bayern 1 daher. Das ist jetzt fast sehr lange unser Bayern 1-Koch. Hast da den Leuten einmal pro Woche ein schönes Rezept serviert und dann kam das Fernsehen auf dich zu.
Genau, dann kam eigentlich alles relativ schnell. Das war auch das bayerische Fernsehen, wo dann kam. Und dann ging es eigentlich unfassbar schnell. Dann kam das erste Buch, dann kam eine tägliche Sendung im ZDF 2 Jahre lang, Frühstücksfernsehen. Und dann kam NTV, dann kam die ARD, Kabel 1 und. Es war dann wie, ich habe gar nicht gewusst, was passiert denn hier überall. Und wir sind einfach nur gewachsen und die Emotionalität war für mich natürlich immer der Motor von allem. Und auch da muss ich wieder sagen, Gott sei Dank habe ich eine Frau, die sich um den Background gut kümmert, dass das alles auch in wirtschaftlichen, ordentlichen Bahnen verlief.
Das ist ganz unabdingbar. Ich denke mir sowieso, also Familie zu haben in diesem Beruf, sagen ja viele, es ist unmöglich. Mhm. Also ihr habt auch Familie gehabt, du hast 2 tolle Kinder. Wir haben gerade vorhin ein bisschen über die Kinder gesprochen, als du gekommen bist. Es geht schon, aber ich glaube, man muss arg zusammenstehen und zusammenhalten und vermutlich auch mal sagen, bis hierhin und nicht weiter, jetzt hat der Papa auch mal frei.
Ja, Gastronomie und Spitzengastronomie und Familie und da rabbelt es auch mal kräftig im Karton. Aber ich bin jetzt mit meiner Frau seit 30 Jahren verheiratet. Das ist schon, da bin ich schon wahnsinnig stolz drauf oder wir sind wahnsinnig stolz drauf, dass wir das so gut hingebracht haben. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger und von dem her ist alles gut gelaufen. Aber das Allerwichtigste ist unsere Kinder, alles gut.
Wir kommen aufs Kochbuch schreiben. Nach 11 Uhr geht es jetzt dann mal ums Kochen.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Wenn Sie später zu uns gestoßen sind, bei uns ist heute der Allgäuer Starkoch Christian Henze zu Gast. Er stellt uns sein neues Kochbuch vor, Feierabend Blitzrezepte. Und da picken wir uns gleich mal ein paar wirklich interessante Sachen raus. Ihr habt das Buch mit Freuden durchgeblättert und ich glaube, ich habe bei ganz vielen Rezepten so den kleinen Henze-Twist erkannt, aber wir sprechen gleich drüber. Feierabend-Blitzrezepte, gönn dir was, heißt das neue Kochbuch von Christian Henze. Ein schöner Titel, wie kam's?
Ja, finde ich auch, also gönn dir was. Pass auf, also das Ganze liegt jetzt so ein gutes Jahr zurück. Ich saß im Auto und habe im Radio irgendeine Ernährungsdame gehört, die irgendwie was philosophiert hat, auch so eine Influencerin, die irgendwie philosophiert hat über Ernährung. Und ich habe mir gedacht, was erzählt die denn da? Und man darf das nicht und man soll das und am Abend nicht essen und in der Früh keine Milch und dann auch vegan und hin und wieder vegetarisch und nicht zu viel von Nüssen. Und also nur Verbote, nur Verbote. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt reicht's. Mhm. So, jetzt mache ich ein Kochbuch, wo es einfach mal keine Verbote gibt. Und mit Feierabend, Blitzrezepte, gönn dir was, habe ich Rezepte eben ins Leben gerufen, die einfach saugut schmecken. Mhm. Wo man sich und seinen Liebsten einfach mal was Gutes zubereiten kann, ohne viel Aufwand. Maximal 5 Zutaten, 15, 20 Minuten Kochzeit und Zutaten, die ich überall bekomme.
Das ist ganz wichtig, ja.
Ja,
das ist
und
das
noch
schönste
was.
Rezept.
Nicht, und wenn wenig nicht Abwasch. Aber gönn dir was heißt, mein Gott, ich gebe halt auch ein Stück Butter mal rein. Und dann ist auch der Frischkäse. Aber es ist nicht der Light-Frischkäse, es ist der Doppelrahm-Frischkäse. Und es ist nicht der Light-Käse, sondern es ist der richtig geile Bergkäse.
Die Light-Produkte bewirken sowieso das Gegenteil.
Genau.
Das weiß man ja. Wenn man sich damit beschäftigt, weiß man das.
Genau, das weiß man.
Die machen das Gegenteil von dem, was sie sollen, sozusagen. Ja.
Und dann, wenn ich mal so einen Kaiserschmarrn mache, dann kommt halt noch mal ein bisschen krokant rein oder mal ein bisschen weiße Schokolade noch zusätzlich. Wenn ich sowas esse, dann gönne ich mir was. Und es ist doch schön, Essen, wir kennen uns jetzt auch schon so lange, Essen ist doch sowas Schönes. Also, liebe Leute, freut euch an gutem Essen.
Absolut.
Absolut.
Und weißt du, was mich manchmal ein bisschen zur Verzweiflung treibt, ist, dass ich mich wundere, wie viele Menschen sich, wenn sie wo essen gehen, mit so schlechter Qualität zufrieden geben. Weil man denkt, das gibt's doch gar nicht.
Ja.
Der muss das doch auch merken, dass das jetzt nicht gut ist, nicht gut zubereitet. Dass es, ich kann damit mittlerweile, wenn du ein Auge dafür hast, so wie du schaust dir Speisekarte von einem Laden an und weißt, da musst du nicht reingehen, weil das kommt alles aus der Convenience-Abteilung. Oder du kriegst es auf den Teller und denkst, da hat an diesem Wurstsalat hat keiner keiner was geschnitten. Den haben es irgendwo aus der Plastikbox rausgeholt. Und da denke ich mir immer, warum ist es so unwichtig für manche, was sie da zu sich nehmen? Weil du sagst ja, gutes Essen tut auch gut.
Ja, gutes Essen tut gut. Also was manche Gastronomen machen, das verstehe ich so auch nicht. Aber das Essen zu Hause für sich und für seine Familie, das ist ja wahnsinnig im Trend. Und wenn ich so diese Kulinarik der letzten Jahre mir anschaue, dann gab es für mich viel zu viel Verbote. Meine Oma, übrigens hervorragende Köchin gewesen, hat immer gesagt, Mensch, klarer Menschenverstand, regional, saisonal, abwechslungsreich. Und natürlich gehören auch so geschmacksgebende Komponenten dazu, wie zum Beispiel ein gutes Öl oder die Butter oder auch mal die Sahne. Und der Genuss ist so elementar wichtig. Natürlich ist der klare Menschenverstand auch
wichtig.
Ja,
du kannst nicht jeden Tag dreimal Kaiserschmarrn essen, aber vielleicht geht es halt hin und wieder. Und vielleicht ist es nett, wenn du danach einen kleinen Spaziergang einlegst. Könnte man ja auch machen,
ja,
zum Beispiel.
Also du, ja, und ich sage mal, wenn die Butter so schlimm wäre, wären die Franzosen aus der Bretagne, dann würden die alle mit 30 sterben. Aber nein, das Gegenteil ist der Fall. Die sind bumperlgesund, die sind schlank, die sind fit. Also jetzt nicht, dass ich hier mit Butter rumwerfe, dass alle Lichter ausgehen. Nein, es geht darum, für sich und seine Lieben was Gutes zu kochen, wo auch wirklich funktioniert, wo nicht so teuer ist, wo einfach saumäßig geil schmeckt.
Sag doch mal ein Beispiel, was hast du denn da aufgeschlagen?
Ich hab hier das, mein Buch mal gerade aufgeschlagen und das ist jetzt ein ganz einfaches Gericht. Das heißt, mein Wurstsalat Balsamico-Style.
Mhm. Geht wie oder was? Wie machst du das?
Ja, also das ist jetzt ein Wurstsalat, wie der Name sagt, Balsamico-Style, also ein bisschen mediterran. Da sind rote Zwiebeln drin, Rucola drin, ein bisschen Mozzarella ist drin, Kirschtomaten, ein bisschen Chilisauce, Pinienkerne. Und wenn ich den zu Hause mache, drehen alle durch, weil es einfach saugut ist. Ein geröstetes Brot dazu, Schluck Bier oder wie auch immer und dann sind alle happy. Und so sind in dem Rezept oder in dem Buch alle Rezepte, wenn ich mal hier durchblätter.
Also was mir zum Beispiel gut gefällt, ist, du hast es ein bisschen eingeteilt. Du fängst, also es gibt Pasta, dann kommt Gemüse, dann kommt ein bisschen Fleisch und Fisch und dann kommt ein bisschen Kartoffel und Suppe. Mhm. Und dann kommt auch ein bisschen was Süßes. Also mhm. da kann man in jedem Bereich mhm. kann man was finden. Du hast da zum Beispiel Mangorahmnudeln. Mhm. Da, das meinte ich, als ich gesagt habe, ich glaube, wir werden ein bisschen was von dem Hänse-Twist erfahren. Ja. Das machst du ja gern, gell? Ja. Dass du ein Gericht nimmst, das wir eigentlich kennen. Wo man sagt, ja, genau, das kennen wir. Und dann veränderst du was. Ja. Nicht viel, nur ein bisschen. Und schon kommt was Interessantes dabei raus.
Ja. Du bist schon echt clever. Diese Mangorahmnudeln, die sind sowas von genial, weil du brauchst nur, wie gesagt, eine Handvoll Zutaten, einen Topf oder eine Pfanne und dann wandert da alles rein. Zwiebel, Knoblauch, wenn ein bisschen angeschwitzt, dann kommen Nudeln rein, Makaroni, dann Gemüsebrühe und Mangosaft. Und dann kocht man das erstmal weich und dann kommt Käse dazu. Ich habe jetzt hier aufgeschrieben Cheddar und Gouda. Und noch einen schönen Schluck Sahne, einmal aufkochen, ein paar gesalzene Erdnüsse dazu. Und ich kann dir nur sagen, wirklich, koch das mal nach. Das ist sowas von lecker. Ja. Mein Sohn, die alle Rezepte natürlich auch probieren durften.
Das wollte ich gerade fragen. Die Familie, Freunde, die müssen schon auch das erstmal, was du jetzt uns im Kochbuch servierst, verkosten.
Also Noah hat zu mir gesagt, hey Papa, das ist einer der geilsten Gerichte, die ich seit langem von dir gegessen habe. Das mag man einfach. Ja. Das muss
aber wie kommst
schmecken.
Du denn auf die Idee, dass du sagst, ach komm, lass uns da doch mal, also wir sind ja glaube ich alle, die wir gern essen, sehr offen immer für so kulinarische Kombinationen, wo man sagt, lass uns mal das zusammen probieren. Oh, guck mal, geht doch. Ja. Auf Mango in der Nudelsauce wäre ich jetzt doch noch nie gekommen. Ja. Interessant.
Ja, also ich kann das.
Ja.
Und das Wichtigste beim Kochen und bei einem Rezept ist das Thema Weglassen von Zutaten. Mozart hat mal gesagt,
zu viele Noten.
Die wichtigsten Noten sind die, die man nicht hört. Und bei einem guten Gericht ist es auch so. Also überleg mal, eine Scheibe richtig gutes Bauernbrot. Butter, Bergkäse drauf, Scheibe Tomaten, reinbeißen, mega. Punkt. Dann nicken wir zwei uns an. Und so ist es bei den anderen Gerichten auch. Natürlich weiß ich, dass Käse mit Süß auch funktioniert. Also Mango und Käse, das muss gut sein. Ja? Mhm. Gemüsebrühe dazu, dann ein bisschen ein Crunch durch die gesalzenen Erdnüsse. Und dann spielt es auch in unsere Zeit, dass es einfach auch schnell zuzubereiten ist.
Das ist ganz wichtig. Du hast ja, du verkaufst es ja unter dem Oberbegriff Blitzrezepte. Mhm. Das ist ja, glaube ich, dein drittes Buch, wenn ich das richtig sehe, zum Thema
in
Blitz.
Reihe,
also
genau,
das heißt eigentlich, klar, man muss einkaufen, man muss überlegen, was koche ich, man muss vielleicht eben auch gerne mit deiner Hilfe oder deinem Rezept, dann muss man es natürlich einkaufen, muss es trotzdem machen. Also es ist jetzt nicht so, das willst du, glaube ich, auch nicht suggerieren, dass man innerhalb von 5 Minuten da einen Teller auf dem Tisch hat. Aber diese Sachen dauern alle nicht so lange. Das ist alles in einer halben, dreiviertel Stunde wirklich zu bewältigen.
Ja.
Und so viel sollte immer gutes Essen wert sein. Eigentlich.
Ja, finde ich auch. Mhm. Aber nochmal, das Thema Geschwindigkeit ist in der heutigen Zeit ja auch wichtig. Und gönn dir was heißt jetzt, schau mal, ich schlage jetzt hier gerade auf, gratiniertes Thunfischbrot mit Asia-Mayo.
Mhm. Passt.
So ein Brot,
hast du Hunger?
Ja, so ein Brot in der Pfanne geröstet mit ein bisschen Kräuterbutter.
Ich habe meinen Keks drauf, hingelegt, vielleicht Thunfisch, muss ich mal einen essen.
Thunfisch, so ein bisschen Brie, ein paar Gewürze und das wird unter den Grill geschoben. Und dann gibt es noch so einen Dip dazu aus Sojasauce, Mayonnaise und ein bisschen Wasabi-Paste gibt es überall zu kaufen.
Du hast eine Currywurst drin. Das interessiert mich natürlich auch. Wie geht die Currywurst vom Christian Hänse? Ist das, also die Wurst muss gut sein. Da können wir uns, glaube ich, schon mal drauf einigen. Das müsstest du bei den Snacks, müsstest du es finden.
Ja. Gell? Also die Currywurst ist natürlich ein wichtiges Rezept in meinem Leben. Die Currywurst muss von der Wurst gut sein und von der Soße gut sein. Und da habe ich eine tolle Currysoße entwickelt, die auch eben den Attributen gönn dir was entspricht. Und dann ist es einfach was Besonderes. Und nochmal, ich bin ja nicht dieser exklusive, wahnsinnige Sternekoch, sondern ich bin in erster Linie derjenige, der gerne kocht und vor allen Dingen gerne isst. Mhm. Und
Ich schaue gerade, was mich jetzt noch so anlacht. Da ist das, gefällt mir zum Beispiel auch. Ein Chicken Sandwich mit karamellisierten Tomaten. Seite 144.
Ja, toll. Die Tomaten werden ein bisschen in Zucker, die Scheiben in Zucker paniert und dann in einer heißen Pfanne kurz angebraten. Dann entsteht so ein Karamellgeschmack und die Tomate schmeckt einfach göttlich.
Mhm. Schwarzwälder Knusperbrot haben wir bei uns auf der BR Heimat-Seite, auf unserer Website. Wenn Sie gucken wollen, da stehen einfach mal so zum Lustmachen zwei Rezepte. Eigentlich auch eine brillante Idee, dass du verwandelst das Schinkenbrot sozusagen in einen Abendgenuss.
Ja.
Indem du da Käsesoße drauf machst und ein bisschen Frühlingszwieberle.
Ja. Du, aber so funktioniert Kochen heute. Und es gibt so viele Kochbücher. Und ich habe ja ein ganz tolles Team um mich herum. Also richtig saumäßig gute Leute. Und wir gemeinsam entwickeln, über ein Jahr haben wir dieses Buch entwickelt. Mit Probekochen, mit tollen Grafikern, mit tollen Fotos. Dann hat es auch noch einen vernünftigen Preis, finde ich.
Mhm. Wichtig ist die Qualität. Das ist wichtig, das Foto muss sehr gut sein, damit es mich anspricht. Ich mag auch gerne, wenn du schlägst ein Buch auf und es ist wurscht, ob links oder rechts, aber bitte, ich mag ein Foto und ein Rezept. Ich glaube, das mag man halt so haben. Gell? Ja. Sonst, wenn da so mehr gequetscht ist auf einer Seite oder was ich zum Beispiel gar nicht mag, wenn Rezepte drin sind, aber ich habe kein Bild dazu, dann fehlt meinem Kopf was beim Denken, wie das wohl schmecken könnte. Oder,
das geht heutzutage nicht mehr. Mhm. Auch der Text muss kurz sein. Also was wir alleine Zeit investieren und Hirnschmalz investieren, dass der Zubereitungstext so kurz wie möglich ist. Also vor 20 Jahren hätte ich zum Thema Tomaten blanchieren Folgendes geschrieben. Die Tomaten mit einem kleinen Küchenmesser, den Strunk der Tomaten mit einem kleinen Küchenmesser keilförmig herausschneiden. Die Tomate drehen und hinten ein kleines Kreuz einschneiden. 5 Liter Wasser zum Kochen bringen, die Tomaten 17 Sekunden bei kochendem Wasser überbrühen, anschließend in Eiswasser abschrecken, die Tomate schälen und so weiter.
Ja.
Weißt du, wie ich heute schreibe?
Ja.
Tomate waschen, klein würfeln. 2 Sätze.
Ja.
Basta.
Ja, also man macht sich so ein bisschen einfacher, oder? So diese ganz hohe, feine Küche, die ja auch ihre Berechtigung hatte, die überlassen wir gerne den Profis. Wenn wir für uns daheim kochen, darf es ein bisschen unkomplizierter sein.
Ja, aber das Unkomplizierte heißt ja noch lange nicht, dass es nicht so gut schmeckt. Also ich kann ein High-End-Gericht in einem Sterne-Restaurant essen oder was ganz Einfaches. Wenn die geschmackliche Freude da ist, dann ist das voll in Ordnung.
Ich sterbe auch für einen wirklich guten Kuchen. Wenn man dann wirklich guten Kuchen backt, wie meine Oma, meine Tante, ich selber mache es nicht mehr so viel, weil bei mir daheim immer keiner einen Kuchen isst, dann bleibe ich immer allein drauf sitzen. Mhm. Das mag man dann auch nicht, wenn man ganz Woche über den Kuchen zusammenfuttert. Mhm. Aber ein guter Kuchen, wenn das jemand kann, niederknien.
Ja. Ich hab ein Rezept, wo du sagst Kuchen. Mhm. Das ist der Cheesecake mit Himbeeren und weißer Schokolade.
Ja.
Das ist auch wieder, gönn dir was. Cheesecake mit Himbeeren und ein Stück weißer Schokolade.
Hauen wir noch einen drauf.
Dann hauen wir noch einen drauf. Aber da, das ist echt zum Niederknien.
Wie machst du denn den? Machst du da einen Mürbteig drunter? Was tust
du? Das ist ein Keksboden.
Ein Keksboden?
Ja, so ein Keksboden.
Also geht schneller wieder, genau.
Ja, genau. Mhm. Genau,
so du krümmelst den so in die Form rein, oder?
Ja, genau. Mhm. Genau. Und dann mit Schmand, Frischkäse, Zitrone, Vanille, Himbeer, Marmelade oder Konfitüre. Ja, also ganz einfach eigentlich.
Also backen muss man schon? Kurz, oder?
Ja, der kommt dann, kommt in den Ofen. Aber der Teig ist mit Keksen.
Und die weiße Schokolade, die raspelst dann drauf? Mhm. Was machst du damit?
Mhm, genau.
Ja, wunderbar. Was mir auch gut gefällt, das ist so Sachen, die jetzt einfach gut in der Sommer reinpassen. Da hast du zum Beispiel einen Schweinebauch, Crossbraten, man könnte wahrscheinlich auch grillen, und dann hast Wasabi-Gurke dabei.
Ja. Oh. Also die Wasabi-Paste, die finde ich natürlich schon gigantisch. Gibt es in jedem Discounter?
Mittlerweile ja.
Wasabi-Paste. Mhm. Und diese Wasabi-Paste schmeckt saumäßig gut für ein Salatdressing zum Beispiel. Also den Schweinebauch, den grill ich. Mhm. Ich liebe Schweinebauch. So.
Ich mag es auch.
Und dann werden Salatgurken in kleine Würfel geschnitten, Essig, Zucker, Wasabi-Paste aufrühren, die Gurken reinziehen lassen. Bettina, musst du mal probieren. Du fällst vom Glauben ab, wie gut es schmeckt.
Das kommt ein bisschen aus der asiatischen Küche. Genau. Es ist ja sowieso, man kann, glaube ich, man kann, wenn man heutzutage Rezepte macht, die ganzen Einflüsse, die wir ja haben, Gott sei Dank auch haben, nicht mehr negieren. Gell? So ein bisschen Crossover bereichert ja unsere Küche auch.
Voll.
Ja, also nichts gegen den Schweinsbraten, um Gottes Willen. Nee. Klassische bayerische Küche muss sein, wollen wir, kochen wir, essen wir auch gern. Aber wenn man sagt, wir nehmen mal ein anderes Gewürz mit rein, eben ein Wasabi zum Beispiel oder vielleicht aus der indischen Ecke. Ganz wunderbare Sachen gibt es da auch.
Ja, finde ich auch. Essen muss Freude machen und für sich und seine Liebsten einfach gut zu kochen, das finde ich, ist sowas von schön.
Da ist jetzt auch gerade, ich habe gerade aufgeschlagen, eine typische Henze-Kombi, finde ich. Ein lauwarmer Linsensalat mit Trauben und Räucherlachs. Mhm. Wäre jetzt auch noch nie auf die Idee gekommen, Trauben zum Lachs zu kombinieren.
Aber
du sagst, das passt.
Aber da gebe ich dir recht, das ist so ein typisches Henze-Gericht.
Ja.
Weil, ich muss es jetzt zum 100. Mal sagen, einfach saugut ist. Ja. Und die Linsen schmecken ja auch und saumäßig gesund. Und dazu passen die Trauben, die gibt es überall. Ja, und ein bisschen Räucherlachs dazu, gutes Dressing. Ratzi fatzi hat man da eine Vorspeise oder auch ein schönes Hauptgericht.
Hähnchenschnitzel al Limone, Butter Chicken, Pfannengemüse mit Crunch, Pasta aglio olio mit Garnelen, Süßkartoffel-Eintopf oder ein Pesto-Bowl mit Burrata und gegrillter Wassermelone. All diese Rezepte finden wir in deinem neuen Kochbuch, Christian. Feierabend-Blitzrezepte, gönn dir was. Das ist noch gar nicht so lange auf dem Markt und war sofort, nachdem es heraus war, war es tatsächlich auf der Nummer 1. Darf man auch ein bisschen stolz sein, oder? Darf man sich ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, Haben wir gut gemacht.
Ja. Aber das ist halt auch ein Gemeinschaftswerk von allen. Ja, ich will mal den Erfolg gar nicht alleine auf die Fahne schreiben. Ich habe die Idee, ich schreibe die Rezepte, aber bei allen anderen habe ich tolle Hilfen. Aber das ist natürlich eine Wertschätzung. Die Leser sagen, das Kochbuch finde ich toll und ich kann damit meine Familie glücklich machen und für mich auch. Und das ist ein schönes Gefühl. Mhm. Aber ich muss es nochmal sagen, Feierabend, Blitzrezepte, gönn dir was. Heißt, wenig Aufwand, wenig Zeit, wenig Zutaten, Gelinggarantie und, jetzt wirst du gleich schmunzeln, wenig Abwasch.
Ja.
Ich habe auch keinen Bock, ewig lang in der Küche zu. Du brauchst in der Regel brauchst du eine Pfanne oder einen Topf und fertig.
Es ist ja der Kochbuchmarkt, das darf man ja ganz offen ansprechen, ist ja durchaus ein umkämpfter. Es kommen unglaublich viele Neuerscheinungen raus pro Jahr. Und da gibt es halt Leute, die auch das darf man offen sagen, die gut verkaufen oder die gut dabei sind. Da bist du einer von den Top 3, glaube ich, in Deutschland. Kann man ja mal erwähnen nebenzu. Ja. Ist ja auch ein Verdienst. Da macht der Mann ja irgendwas richtig.
Ja.
Und seine Crew.
Ja, genau. Ja. Aber das ist einfach auch die Emotionalität und die Freude am Essen. Das ist einfach die Freude am Essen. Ich habe ja kein Restaurant mehr. Aber das Thema Kulinarik und zu Hause kochen, liegt mir wahnsinnig am Herzen. Und dann ist es einfach eine schöne Sache. Ja.
Hast du denn das Gefühl, dass viel weniger Leute noch überhaupt kochen als früher? Hat sich da was verändert?
Kochen ist seit ungefähr 20 Jahren Hobby Nummer 1 der Deutschen. Das ist so. Es wird wahnsinnig viel gekocht. Es ändert sich aber schwer. Ja. Unter der Woche wird etwas weniger gekocht, am Wochenende dafür etwas mehr. Viele Studenten, Schüler, junge Menschen kochen zu Hause. Meine Tochter ist eine junge Frau, die kocht sehr gern zu Hause. Und wenn ich jetzt mal auf mich und meine Frau schaue, wir kochen zu Hause sehr gern, aber es darf nie zu lang dauern. Also ich habe nicht Lust, ewig lang in der Küche zu stehen. Wir machen mal einen schnellen Salat, wie Burrata, wie du vorhin gesagt hast, oder Mozzarella, so eine gegrillte Wassermelone dazu und irgendwas noch auf den Grill, Ende Gelände. Dann stellen wir alles in die Mitte und dann wird gegessen. Das ist auch so ein großer Trend. So wie früher die Oma das auch gemacht hat.
Zack, wir stellen, Topf in die Mitte, genau.
Wir stellen das Essen gerne in die Mitte, so ein bisschen Sharing, so in die Mitte stellen.
Nicht
und
so Teller anrichten.
Kein Schnickschnack Teller anrichten, sondern wir stellen sie in die Mitte und jeder kann sie dann bedienen und hat dann viel mehr Freude.
Ja gut, ich meine, das hat schon seine Wertigkeit. Also wenn man jetzt sagt, Festtag oder Weihnachten, Ostern, wie auch immer, jetzt mache ich mal wirklich den großen Braten und die Beilagen dazu. Und vor allem hat seine Wertigkeit, aber im praktischen Leben, glaube ich, haben wir alle sehr viel zu tun und müssen schauen, dass wir mit uns mit gutem Essen auf eine schnelle Art und Weise wirklich versorgen können. Auf jeden Fall.
Genau. Ja. Und ja, ich kann dazu eigentlich gar nicht mehr sagen, sodass man einfach mit Freude an eine Sache rangeht, mit Lebensmitteln, die man jederzeit gut bekommt und die idealerweise vielleicht auch Saison haben. Also ich würde jedem davon abraten, halt irgendwie im Dezember irgendwie ein Dessert mit Erdbeeren zu machen.
So ein Schmarrn.
Ja, sowas gibt es bei mir halt auch nicht. Sondern es gibt halt Erdbeeren, wenn es halt Erdbeeren gibt. Und dann sind die A, günstig
macht
und
ja auch viel mehr Freude. Saugut.
Ja, logisch.
Es macht ja, also wenn man alles immer hat, dann hat er nichts mehr Bedeutung.
Oder wenn die Aprikosenzeit kommt.
Ja, ach.
Die freue ich mich schon immer.
Ja, mag ich auch immer gern. Weißt du was? Oh, ich sagte, meine Oma hat Marillenknödel gemacht. Das war auch eine Sünde.
Aber
mit Quarkölteig. Du weißt, das ist eine alte Streitfrage. Wie macht man die Marillenknödel? Macht man einen Kartoffelteig oder einen Quarkölteig? Ja. Bei uns daheim hat man mit Quarkölteig gemacht. Das war die böhmische Küche.
Ja, ich mache es mit einem Kartoffelteig.
Mach du mit dem Kartoffelteig.
Ja, aber das ist natürlich schon eine Herausforderung. Gell? Das ist natürlich schon Aufwand und Arbeit und gar nicht so leicht.
Oh, weißt du, wie viel die machen musste für ihre 6 Kinder? 80 bis 100 Stück, hat meine Oma erzählt, 80 bis 100 Stück Marillenknödel. Bei der Zwetschgenknödel ist das Gleiche. Für die Zwetschgenknödel hat sie Kartoffelteig genommen.
Du, ich blätter gerade so nebenbei in dem Buch und bin jetzt bei einem Rezept hängen geblieben, das da heißt Röstzwiebelpflanzerl mit Speck und Senfsoße. Das ist halt was Deftiges.
Ja, mag man doch auch mal haben. Nichts gegen die gegrillte
Fleischpflanzerl.
Und Wassermelone, aber Fleischpflanzel gehört schon mal her.
Und die paniere ich in Röschzwiebel, die kann man ja fertig kaufen.
Ja.
Die werden in Röschzwiebel paniert.
Ach, du wendest das Fleischkirchle.
Also genau, das Fleischkügel mit den Röschzwiebeln und dann werden sie in Butter so gebraten und dann knuspern die und die Röschzwiebel geben dem Ganzen natürlich einen saumäßig guten Geschmack noch.
Das ist ja auch was ganz Interessantes, was sich da beim Kochen so entwickelt hat. Auch sieht man, wenn man eine Kochsendung anschaut, dass so verschiedene Texturen im Mund immer auf einmal gerne zusammenkommen sollen. Heiß und kalt und süß und salzig und ein bisschen sauer und Umami. Ganz lange wussten wir ja gar nicht, dass wir Umami schmecken. Also so dieses Pikante. Man kann es eigentlich schlecht übersetzen, was Umami ist. Wie sagst du dazu? Pikant?
Ja, also,
was ist Umami?
Genau, also Umami ist eine Geschmacksrichtung, die hat man vor knapp 50 Jahren erst entdeckt. Und es ist so dieser Eiweißgeschmack, dieser gebratene Fleischgeschmack, dieses Vollmundige, dieses Befriedigen, dieses, boah, ist das gut. Das ist Umami, ja. Parmesan hat viel Umami. Egal.
Alles, was Reifeprozesse durchlaufen hat, vermutlich alle Lebensmittel. Fermentiert
auch, ja.
Ja.
Also auch Maggi hat Umami, weil fermentiert oder Sojasauce.
Braucht kein Mensch.
Maggi braucht kein Mensch. Nee. Nee, aber Sojasauce, Tomatenmark, Parmesan, Fleisch natürlich.
Was ist denn so ein Vorrat, also wo du sagst, das sollte wirklich in jedem guten Haushalt sein? Also das braucht ihr, wenn ihr daheim kochen wollt, wenn ihr nur schnell in den Supermarkt rennt oder über den Wochenmarkt und nehmt euch was mit. Das solltet ihr zwingend haben, damit meine Küche eigentlich ganz gut gelingt. Was gehört immer her?
Was ich immer daheim habe, ich habe immer ein Stück guten Käse. Das kann jetzt ein Bergkäse sein oder vielleicht auch ein Parmesan. Das habe ich immer daheim. Ich habe auch immer daheim einen Schinken oder einen Speck. Immer. Dann italienische Eiertomaten in Dosen. Tolles Produkt. Ja.
Absolut, ich bin immer sehr zu Hause. Für die Dosentomaten, weil die werden dann geerntet, wenn sie reif sind.
Sehr gut, genau.
Ja,
dann habe ich immer Zwiebelknoblauch daheim. Ja. Habe ich immer irgendwie Nudeln daheim. Ich habe meistens entweder Sahne zu Hause oder einen Doppelrahmen Frischkäse. So, dann hast du schon mal eine Basis, mit der man ganz viel machen kann. Ja. Also allein der Frischkäse, du kannst so viel machen, du kannst gute Soße machen, gutes Dressing machen, du kannst den Frischkäse auf ein knuspriges Bauernbrot streichen, irgendwas mit Belegen, Frühlingszwiebel, Tomaten, ein bisschen, also das sind so Basiszutaten.
Olivenöl, gutes Werkzeug.
Ja, guten Balsamico-Essig, klar.
Dann Semmelbrösel oder was man jetzt ja gern nimmt, Panko. Panko ist ja was.
Panko ist schon super.
Ja, ja, das sind im Prinzip Semmelbrösel, oder?
Ja.
Kann man das so einfach übersetzen oder ist es ein bisschen anders?
Nee, das sind eigentlich Semmelbrösel. Ja. Ein asiatisches Paniermehl, so ein grobes asiatisches Paniermehl, muss ich auch dazu sagen, gibt es in jedem Supermarkt, in jedem Discounter, gibt es Panko. Und das hat einen Wahnsinns-Crunch. Und wenn du deinen Schnitzel mit dem Panko panierst, ja, da ist was durch, weil es ist so knusprig, das schmeckt so super.
Du machst das, glaube ich, über Ofengemüse oder Grillgemüse, hast du, glaube ich, so einen Panko-Crunch drauf, gell?
Genau.
Ist auch was Schönes immer, finde ich. Einfach Gemüse auf ein Blech legen.
Fertig. Ich mache ganz viel auf dem Backblech oder in so eine Auflaufform. Ja. Rein, 180 Grad, Viertelstunde warten, rauskommt fertiges Essen. Du hast vorhin das Wort Textur benutzt.
Ja.
Finde ich auch super. Also Freude am Essen heißt, ein cremiger Joghurt, aber knusprige Nüsse. Mhm. So, dass das Essen immer so ein bisschen spannend ist.
Sinneserlebnis, ja. Dass es die Sinne kitzelt.
Ja, genau, dass es nicht so nur matscheweich ist, sondern dass man auch was zum Beißen hat, finde ich. Mhm.
Ja, hat sich schon viel verändert in den Rezepten, die man heutzutage gut findet. Mhm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was meine Oma dazu sagen hätte oder deine. Hätte ich sagen, mal Christian, was kochst du denn da selber?
Ja. Ja. Meine Oma, kennst du Einmachfleisch?
Ja.
Kennst du?
Ja, natürlich. Wow. Eingemachtes Fleisch.
Ja, ja, klar. Also das war ein
eingemachtes Kalbfleisch.
Ja, genau. Natürlich, genau. Ja. Ah, super. Wow, das hat die mir gemacht. Also das ist für alle, die es nicht kennen, das sind so Kalbschnitzel in so einer Zitronen-Weißweinsoße gekocht, Spätzle dazu. Das hat sie mir gemacht.
Also. Das ist so, ich sage immer, das ist Allgäuer Confit. Ja. Oder? Ein eingemachtes Fleisch ist so, wie der Franzose seinen Entenfuß einlegt. Das geht ein bisschen in die Richtung.
Genau.
Ja.
Sehr gut.
Ach ja, schön. Wie geht's weiter bei dir in der nächsten Zeit? Das Kochbuch ist gerade aktuell. Was hast du vor? Wie verbringst du den Sommer?
Ich verbringe den Sommer, indem ich mich über jeden schönen Tag freue und mit meiner Familie was unternehmen. Jetzt steht ein bisschen Urlaub an. Wir dürfen an den Gardasee ein paar Tage. Freue ich mich schon sehr. Aber ich genieße einfach mal auch die Zeit, auch ein gutes Gläschen Wein. Und bin gern mit meiner Familie zusammen und habe natürlich immer Projekte am Start. Ja, das ist für mich extremst wichtig. Ja. Also ich brauche eine Aufgabe. Ich brauch
also du bist
ein Projekt.
Keiner, der wochenlang auf der Gartenliege liegt. Da wirst du, glaube ich, nervös. Gell?
Ja, nee, ja. Weißt du, was der Albtraum ist? Ich hoffe, meine Frau hört das nicht zu, aber die hört wahrscheinlich zu. So, Christian, komm, ich habe 3 Tage Wellnesshotel gebucht.
Auweh,
das ist nichts für mich.
Ja.
Da, du weißt, ich bin ja, du siehst ja auch, ich kann hier nicht ruhig sitzen, ich muss mich immer bewegen. Also so Zwangsruhe verordnend ist nicht so mein Ding. Ich muss schon immer aktiv sein.
Ja, was machst du denn dann im Wellness? Musst halt dauernd schwimmen.
Ich verhandle erstmal, dass wir vielleicht nur 2 Tage bleiben und dann den einen Tag spiele ich Tennis oder Golf oder mache irgendwas. Mhm. Aber so auf der Liege zu liegen, und nee, das ist halt nicht so mein Ding. Mhm.
Neue Fernsehsendung steht, glaube ich, an. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt verraten darf. Wenn nicht, schweigen wir stille.
Oh ja, doch, das kann man schon sagen. Ach nee, das ist eine Überraschung. Hier ist ein tolles Format, ein bekanntes Format. Und das werde ich ab Herbst noch begleiten und bekleiden als Host, als Moderator. Freue ich mich schon. Am Ende hat es immer irgendwas mit Kulinarik zu tun, mit gutem Essen. Und das mache ich auch bei ARD Buffet oder beim MDR oder jetzt dann bei Kabel 1. Ja, schön.
Wenn du zurückschaust auf den Christian, der sich damals in der Schule entschieden hat für die Kochausbildung, die Kochlehre, sagst du im Nachgang, damals alles richtig gemacht? Das war eigentlich bis jetzt genau mein Lebensweg, wie er für mich einfach gut und richtig war? Oder sagst du es manchmal, mit dem Wissen von heute hätte ich damals vielleicht doch Grundschullehrer werden sollen?
Ich würde es, wenn die Voraussetzungen so sind wie damals, genau gleich machen. Das war für mich die richtige Entscheidung. Meine Eltern, meine Mutter hat mich immer bestärkt in dem, was ich getan habe. Und es war natürlich eine andere Zeit. Heute würde ich vielleicht sagen, wäre ich vielleicht Influencer. Ja. Aber irgendwas mit Kulinarik. Also ich koche einfach saumäßig gern.
Dank des Chemiebaukastens, den dir deine Eltern geschenkt haben. Wenn die gewusst hätten, was sie angerichtet haben damals bei dir. Ja. Aber interessant auch, dass deine Kinder trotzdem andere Wege beschreiten, müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber ich vermute, dass Gastro-Kinder nur 2 Möglichkeiten haben. Entweder sie saugen den Virus so auf, dass sie gar nicht anders können. Mhm. Haben auch hier schon Beispiele sitzen gehabt. Gesagt, ich konnte ja gar nicht anders, als meiner Mama, Papa was nachfolgen. Oder sie sagen, ich bewundere das, was der Papa macht. Ich sehe das, was die arbeiten, was die beide geleistet haben. Schön und toll, nicht mein Weg. Ich glaube, deine Kinder haben gesagt, nicht mein Weg.
Ja, wir haben es jetzt auch bei beiden Kindern nicht forciert, weil wir schon Natürlich wussten Pia und ich, meine Frau, dass es ein wahnsinnig harter Weg ist. Und dann muss man dann auch noch sagen, wenn der Papa so bekannt und erfolgreich ist, haben es die Kinder wahnsinnig schwer. Dann wirst du nämlich immer an den Eltern gemessen. Das ist ja bei jedem Sportler so. Und von dem her ist es ganz gut, dass beide andere Wege eingeschlagen haben und alles ist gut.
Einen letzten Tipp hätte ich gern für die Sommertage, die jetzt hoffentlich noch zahlreich auf uns zukommen. Irgendwas, wo man sagt, ach, das ist schön, das ist kühl, das ist erfrischend, das könnt ihr schnell zubereiten daheim. Such da was Schönes raus aus deinem Bier.
Ja, du, das Buch liegt ja vor mir. Das ist auch was Schönes. Es ist ein Salat, und zwar ein Bowl. Also ein Bowl ist immer bezeichnend für eine Schüssel, kann man ja auf dem Teller platzieren. Und das heißt Mango Bowl mit Kokoshähnchen. Also das ist, musst du dir vorstellen, das ist eine große Schüssel, da ist Rucola-Salat drin, da sind klein geschnittene Mangos drin. Und das Hähnchen, die Hähnchenbrust, werden in Kokosraspeln paniert, wird schön gewürzt mit ein bisschen süßer Chili-Soße oder ein bisschen Teriyaki-Soße, gibt es im Supermarkt. Frischen Limettensaft drüber, geht ruckzi-zucki, 20 Minuten steht hier und schmeckt saugut.
Nicht so gut, 20 Minuten bei dir. Bei mir sind es 30, aber gut.
Ja.
Auch noch bewältigbar.
Ja, bei dir sind es ganz sicher nicht 30, weil du saumäßig gut kochst, das weiß ich.
Nein, aber, ich schneide nicht so schnell.
Aber die Zeitangabe ist eigentlich immer für Normalkochende gedacht.
Gut. Weiterhin viel Erfolg dem Buch und einen wunderschönen Sommer und viel Erfolg und alles Gute für die neuen Projekte, die jetzt für dich anstehen. Und danke für den Besuch im Studio und dass du uns auch so sehr ehrlich oft ein bisschen erzählt hast aus deinem Leben und über die Wege, die du so gegangen bist, mit allen Schlenkern nach rechts und nach links und Kehrtwendungen. Das gehört dazu, gell? That's life.
Ja. Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wenn ich mir überlege, wie viel Zeit jetzt vergangen ist, ist die gefühlte Zeit vielleicht eine halbe Stunde. Und das spricht für dich.
So
vielen
soll
Dank.
Es sein. Das spricht für die Sendung und unsere Hörerinnen und Hörer. Wir hatten die Ehre. Es war eine Freude. Schön, dass du da warst. Alles Gute.
Servus.